Herzlich willkommen zu meinem Podcast Sinnplauderei. Schön, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Nina Hartmann. Ich bin Rechtsanwältin, Unternehmerin und vor allem forsche ich an der weiblichen Wirkkraft für eine bessere Welt. Ich lade mir gerne Gäste ein, die etwas Besonderes zu sagen haben oder geforscht haben. Und ich freue mich ganz, ganz besonders, die liebe Christina Sontheim-Leven zu Gast zu haben, die gemeinsam mit zwei anderen Autorinnen das Buch Machtgebiete geschrieben hat. Und genau über dieses Buch und die Erkenntnis daraus werden wir gleich reden. Herzlich willkommen, liebe Christina.
Liebe Nina, wie toll, dass du mich eingeladen hast und dass wir heute plaudern dürfen miteinander und hoffentlich auch in dem Ganzen einen guten Sinn am Ende des Tages finden.
So ist der Anspruch, gell? Wir schauen mal, ob wir dem gerecht werden. Aber wir Frauen haben ja immer sehr hohe Ansprüche und da dürfen wir vielleicht auch ab und zu mal abspecken. Aber du hast ein Buch geschrieben, nicht ohne Grund, denn du bist die erste weibliche Vorständin in der CEWE-Gruppe gewesen, CEWE-Gruppe. Und ja, da bist du Ende 2024 raus und hast dich dem Thema gewidmet oder schon vorher. Da kannst du gleich mal erzählen, wie geht es denn den Frauen da oben in der Vorstandsetage und warum gehen so viele Frauen da auch wieder raus? Liebe Christina, willst du uns mal erzählen, wie es zu dem Buch kam, zu der Idee kam und wie ihr das umgesetzt habt.
Sehr gerne. Tatsächlich ist es so, dass ich in ganz vielen Netzwerken bin und meine beiden Co-Autorinnen, die Anna-Sophie Hagen und die Bettina Waiguni, auch. Und in solchen Netzwerken, da kriegt man schon auch mal hinter den verschlossenen Türen erzählt, was ist denn da eigentlich los? Das ist aber ein Zustand, auf den gucken wir gar nicht so oft. Wir reden ja ganz viel darüber, wie kriegen wir die Frauen in Führung, wie füllen wir die Pipelines und all diese Dinge. Und wenn sie dann da sind, ja, in der vermeintlichen Spitze, dann ist ja alles tutti, ne? Dann können sie jetzt endlich wirken und machen und die Welt ist in Ordnung. So zumindest in der Theorie. Und in der Praxis ist es aber anders. Und das ist uns besonders aufgefallen, als wir die aktuellen Zahlen aus dem letzten und vorletzten Jahr angeschaut haben, egal ob von Allbright oder von der FIDA erhoben oder auch auf internationaler Ebene. Aber gerade in Deutschland sind die Zahlen von Frauen in Führungspositionen wieder rückläufig. Und natürlich haben wir uns gefragt, warum ist das so? Und wir haben uns das noch viel mehr gefragt, als dieser ganze Backlash begann, als aus Amerika plötzlich die Welle rüberschwappte, wo es dann hieß, naja, so, jetzt können wir auch endlich wieder mit dem Diversity-Shishi aufhören. Und ja, wir haben das mal versucht mit den Frauen, war nicht so super, jetzt machen wir mal wieder ernsthaft, ne? Und da ist uns schon eben aufgefallen, dass wir diese Geschichten noch zu wenig erzählen, dass die eigentlich nur in den Hinterzimmern stattfinden. Und wenn etwas nicht transparent ist, wenn du nicht darüber redest, dann weißt du selber, kannst du es auch schlecht verändern. Haben wir uns gefragt, okay, wie schaffen wir es, darüber zu sprechen? Und dann war klar, es wird keine Frau sich alleine exponieren, ja. Denn dann kriegt sie sofort, früher nannte man das Klassenkeile, ne? Weißt du, dann heißt es, ah ja, die Nina, die will sich ja nur rächen, ne? Oder ja, die Christina, die hatte auch nie Stallgeruch, ne? Oder die Anna, die hat halt einfach nichts drauf gehabt, da konnte man nichts machen, ne? So, also jede Einzelne wird exponiert, nicht ernst genommen. Es war klar, wir brauchen eine Art kritische Masse. Zum einen, um zu zeigen, das ist kein Einzelfall, zum anderen aber auch, um diesen Frauen die Sicherheit zu geben. Denn keine von denen wollte darüber sprechen, ohne diesen Safe Space zu haben. Also haben wir uns aufgemacht, haben in unseren Netzwerken begonnen zu sprechen, haben von dort aus ganz viele Hinweise auf weitere erhalten und haben dann wirklich am Ende des Tages mit 50 Top-Managerinnen gesprochen. Gestandene Frauen, tolle, kluge Frauen, die wirklich zeigen, wie Business geht, ob als Gründerin, als DAX-Vorständin, quer durch alle Branchen, die uns erzählt haben, wie sind denn die wahren Geschichten, was passiert denn da oben noch? Das sind oft nicht so schöne Geschichten gewesen und allen war klar, das soll aber auch kein Jammerbuch werden. Ja, ich bin nicht so und auch diese tollen Frauen sind nicht so, sonst wären sie ja nicht da, wo sie sind. Und dann haben wir gesagt, wir wollen nach vorne gucken und haben deswegen von all diesen Frauen auch ihre Top-Life-Hacks eingesammelt. Deswegen heißt das Buch ja auch nicht nur, was Managerinnen erleben, sondern auch, wie sie gegenhalten. Und daraus ist am Ende des Tages eine systemische Analyse entstanden. Denn wir haben am Ende dieser 50 Interviews gemerkt, in so einer Karrierelaufbahn gibt es immer wieder die gleichen Sollbruchstellen, wo Dinge schieflaufen und die am Ende des Tages dazu führen, dass diese tollen Frauen, in deren Ausbildung man ja echt viel auch investiert hat, so im Laufe der Zeit, wenn sie da sind, oft nicht so wirksam werden können, wie sie eigentlich sollten, mit all ihrer Expertise und Persönlichkeit. Ja, so ist Machtgebiete entstanden.
Toll, 50 Managerinnen, da ist ja auch wirklich, ja, da habt ihr wirklich viel Bandbreite. Und was waren so die Erkenntnisse, wo du gesagt hast, das habe ich vorher schon gedacht? Oder was waren so die Überraschungsmomente, wo du gesagt hast, das hätte ich ja nie gedacht für dich?
Also wir hatten vorher schon so ein Gefühl, dass da System hinterstecken könnte, ja. Als wir dann aber wirklich, sage ich mal, nach den ersten 15 Interviews gesehen haben, sind immer wieder die gleichen Themen und immer wieder die gleichen Sachen, die die Frauen auch erleben, ja. Da wurde irgendwann klar, das ist wirklich ein großes Thema, was noch überhaupt nicht so angeguckt worden ist. Wir gucken manchmal punktuell hin, aber dass das wirklich systemimmanent, schwieriges Wort, so stark verankert ist. Das war schon noch mal fast ein bisschen niederschmetternd. Und dann ehrlicherweise, was mich persönlich sehr getroffen hat, ist ja, wir haben ganz viel über, ne? Frauen, die unterbrochen werden, die komische Fragen vom Headhunter gestellt werden, die mansgeplaint werden, die kleine und große Fiesigkeiten abkriegen und all diese Dinge geredet, die im Übrigen auch Frauen erleben, die nicht Vorständin sind, sondern irgendwo anders in ihrer Karriere. Aber dass auf der Ebene auch harte MeToo-Fälle vorkommen, das hat mich schon sehr berührt. Und ich muss sagen, als wir die dann so in einem Kapitel nochmal zusammengeschrieben haben, das ist so der Punkt, wo du schon auch ein paar Mal durchatmen musst, wenn du das dann noch mal so in der geballten Kraft liest und wo du denkst, Herrgott, noch mal, wir sind doch irgendwie, ich dachte, wir wären über den Punkt drüber, aber sind wir eben noch nicht, ne?
Okay, das heißt, selbst in dieser Ebene, also wirklich ganz weit oben, passieren auch noch MeToo-Fälle.
Ja, leider, du, da werden Vorständinnen im Aufzug vom Kollegen, der 130 Kilo wiegt, an die Wand gequetscht und abgeschleckt. Da werden Frauen auf dem Offside, wo sich plötzlich alle Männer ausziehen und nackig in den See springen. Da wird gerufen, komm, zieh dich auch aus, oh, sei doch nicht so prüde und solche Dinge. Also schon auch echt verstörende Sachen. Ich will jetzt auch gar nicht so den Fokus darauf legen, weil manche Medien haben sich dann hinterher sehr auf diese Dinge gestürzt. Weißt du, das sind aber nicht die, weshalb wir da sind, wo wir sind, sondern weil an ganz vielen anderen Stellen im System die Dinge noch nicht richtig laufen.
Ja, wenn man
Und
jetzt.
entschuldige, aber ich wollte gerade mal sagen, ne, ich meine, du kümmerst dich um Familienunternehmen. Du musst einfach nur mal dahin gucken, dass gerade auch von den 100 größten deutschen Familienunternehmen in 2024 nur zwei von Frauen geführt wurde. Ja? Zwei von 100. Die Quote, die Frauenquote ist bei 13%. Das ist lachhaft, wenn du überlegst, dass wir die Hälfte der Bevölkerung sind. Ja?
Ja. Und wir sind die Hälfte der Kinder in den Familienunternehmen. Und das ist echt krass. Also insgesamt übernehmen ja 25 bis 30% die Frauen in den Familienunternehmen. Aber in den großen sind es maximal 4%, die eben Vorständinnen oder Geschäftsführerinnen weibliche haben. Also das ist ganz, ganz ja, patriarchal gedacht, diese Systemwelt. Und ich glaube, das Thema MeToo hast du in den Familienunternehmen, wenn du Familienmitglied bist, meist nicht ganz so krass, weil du so eine Schutzzone um dich rum hast. Das heißt nicht, dass es einfach ist, es ist nur ein bisschen anders. Aber ich glaube, ja, ich glaube, der Epstein-Skandal, das ganze Thema rüttelt gerade noch mal alle auf, wie groß das eigentlich aufgehängt ist, auch wie groß dieser Schutzmechanismus, den Männer sich gegenseitig, selbst wenn sie selbst nichts gemacht haben, aber wie sie da alle mit drin hängen, um dieses Schutznetz gegenseitig aufzuspannen und wie sehr diese Frauen dort fehlen an diesen Positionen, wo Entscheidungen getroffen werden, was wird veröffentlicht, wem wird nachgegangen und so weiter. Also ein Thema, was gerade sehr emotional berührt. Ich bin froh, dass Frankreich jetzt ein klares Statement gemacht hat, dass die französische Staatsangehörige, die dort involviert sind, radikal verfolgen werden. Ich hoffe, dass Deutschland sich da jetzt auch irgendwann mal dazu durchringt und also, dass die europäischen Staaten wenigstens da ihre Werte zeigen. Aber wenn du so reinguckst, sagen wir mal von diesen ganz krassen Themen abgesehen. Ich glaube, dass es sehr, sehr oft das Thema ist, dass die Frauen in diesem männlich angestrichenen Umfeld, in dieser männlichen Sozialisierung. Wir kennen ja die Themen von Peter Modlers Arroganzprinzip und Marion Knaths Büchern. Diese Sozialisierungsunterschiede lassen Frauen sich da oben auch nicht so wohlfühlen, weil sie andere Schwerpunkte setzen würden, wenn sie könnten. Was ist so dieses, wenn man da so reinschaut in diesen Normalfall, woran liegt es, dass so viele Frauen wieder aufhören?
Sage ich gleich was zu, aber weil du es gesagt hast und weil es mich genauso bewegt, jetzt schon seit Wochen wie dich, gell, nochmal zwei Gedanken bitte zu Epstein. Der erste ist, ich finde es sehr bezeichnend, dass von den ganzen Menschen, die da involviert sind, im Moment nur eine im Gefängnis sitzt und das ist die einzige Frau, ja. Das ist schon, also ich meine, die sitzt da zurecht, aber es ist schon auch irgendwie schräg, dass die einzige ist, die im Moment im Gefängnis sitzt. Und das zweite ist, auch das ist ein System, was wir in dem Buch so oft gesehen haben, nicht wahr? Wenn die Opfer reden, dass sie nicht gehört werden, dass jahrzehntelang Opfer ihre Geschichten erzählen und jetzt aber alle wie Kaninchen auf die Schlange starren und warten, dass irgendwie noch mehr ausgedruckte E-Mails gezeigt werden, ne? Und das erleben übrigens die Frauen in den Unternehmen auch, dass ihnen nicht geglaubt wird, dass sie zu HR gehen, dass sie zu den Aufsichtsgremien gehen und nichts passiert. Und das ist auch eben ein systemisches Muster, was dazu führt, dass diese Dinge immer noch möglich sind. So, weshalb gehen jetzt die Frauen vermehrt wieder raus aus diesen Vorstandsrollen? Ich glaube, ein Grund ist eine große Erschöpfung, ja, die dorthin gekommen sind. Das hat sich auch so durchgezogen, die sind alle sehr müde. Die kämpfen jeden Tag für ihre Daseinsberechtigung. Die müssen doppelt so gut sein, die müssen sich links und rechts noch gegen Anfeindungen wehren. Die stehen immer unter dem Druck, gerade wenn sie vielleicht auch die Einzige sind, dass wenn sie nicht reüssieren, dann reüssieren sie nicht als die Einzelperson, sondern quasi immer auch als Teil eines Ganzen, ne? Sie scheitern quasi stellvertretend für alle Frauen. Da ist ganz viel, ja, ganz viel Druck, der auf ihnen liegt. Und irgendwann sagen sie auch, auf gut, ich bin zu alt für den Mist, ja. Das möchte ich mir nicht mehr antun. Ich möchte jetzt mal gucken, was ich auch mit meinem Leben und vor allem mit meiner wertvollen Energie anfangen kann, aber nicht in so einem Umfeld. Und ich glaube, es ist ein Riesenverlust für die Unternehmen, denn wenn die Vielfalt fehlt, dann fehlen uns eben auch Antworten auf die drängenden Fragen dieser Zeit. Weißt du, die Fragen sind neu. Das sind alles Dinge, die hatten wir bis jetzt noch nicht. Und es ist lächerlich zu glauben, dass du mit alten Mechanismen, mit dem, was wir bisher schon immer gemacht haben und so weiter, die Lösung für das finden, was jetzt neu ist. Wir brauchen neue Blickwinkel darauf. Wir brauchen neue Ideen, die entstehen. Und deswegen glaube ich, ist es ein Riesenverlust. Und wir haben natürlich auch mit Frauen aus Familienunternehmen gesprochen. Du sagst zu Recht, die haben sicherlich so ein bisschen, ne, ein Geburtsrecht und eine Schutzzone und all diese Dinge. Was ich total spannend fand, war aber, dass die doch auch noch mal unter einem anderen Erwartungsdruck stehen und gleichzeitig auch viel stärker in diesen Rollenbildern gefangen sind, ne? Also, welche Rollen werden ihnen überhaupt in so einem Familiensystem angeboten? Sollen sie eigentlich nur das liebe Mädchen sein? Ne? Da wird dann auch irgendwie, geht es nur darum, ist sie jetzt nett? Eine, die Simone Männer hat gesagt, naja, also mit Charme und Augenaufschlag kommst du vielleicht ein Stück weit, aber nach oben kommst du nicht und erst recht nicht auf den Posten mit Impact. Ja, also gewöhn dir den Lieb-Mädchen-Blick ab. Und das, glaube ich, ist etwas, was gerade auch in diesen Unternehmen noch vielleicht stärker verankert ist, weil da auch tradiertere Rollenbilder vermittelt werden.
Ja, absolut. Und du arbeitest ja mit der gesamten Familie zusammen, je nachdem. Das ist nicht einfach, weil du ja in diesen Rollen groß wirst. Und wenn du deinen Lebensschwerpunkt wechselst, dann ist es dir manchmal einfacher, dich neu zu erfinden, wie wenn du mit den Menschen, die dich deine ganze Jugend und die jede Jugendsünde von dir auch miterlebt haben, ja, wenn du mit denen zusammen unterwegs bist. Und gerade wir Frauen, wir werden ja sehr sozialisiert mit diesem inneren Pleaser. Ja, wir sollen es recht machen, wir sollen hübsch machen, wir sollen gefällig sein, wir sollen an alles mitdenken. Und unser innerer Kritiker wird sehr stark auch von unseren Müttern geschürt. Dieses, ja, guck, dass du nicht so auffällst, schau, dass du keine Fehler machst, schau, dass du es richtig gut vorbereitet hast und so dieses Fleißbienchen, ja, weil wird ja in uns herangezüchtet, während die Männer doch immer noch mehr so sozialisiert sind, dass sie auf Wettkampf gedrillt werden, dass sie auch Gegenwehr mehr machen, die dürfen lauter sein, holpriger sein, die dürfen da mehr üben noch in der Sozialisierung. Und das ist etwas, was ihnen dann später das Leben ein bisschen einfacher macht, weil
Oder
die
auch schwerer, gell? Also ich möchte jetzt auch mal eine Lanze für die Männer brechen. Wir haben in dem Buch auch mit wirklich tollen und erfolgreichen Männern gesprochen. Und Wunder, oh Wunder, nicht jeder Mann hat Bock, ständig Uga Uga und laut zu sein. Nicht jeder Mann hat Lust, in einer Unternehmenskultur zu arbeiten, wo in Meetings rumgebrüllt wird. Nicht jeder Mann hat Lust, nur 2 Monate Elternzeit für einen tollen Urlaub auf Bali zu nehmen oder die Kinder am Wochenende beim Babyschwimmen von 3 bis 5 zu sehen. Ja, also das ist, auch da sind wir so gefangen in diesen traditionellen Bildern. Ne? Du, wir haben im Buch eine, die soll befördert werden und hat auch, ne, Zahlen geliefert, alles tippitoppi. Und dann haben die ihr original gesagt, du wirst nicht befördert, weil du eine Frau bist. Dann hat sie gesagt, okay, was ist das denn für eine merkwürdige Argumentation? Und haben sie gesagt, ja, weißt du hast halt niemand zu Hause, der dir den Rücken frei hält, ja. Und als Frau bist du auch beim Kunden nicht so durchsetzungsstark. Also wir wollen dich schon echt gern behalten, aber halt ohne Beförderung, ne?
Na
Und
super.
da schlägt dieser Bias halt so wahnsinnig zu. In dem Fall wurde es auch mal ausgesprochen. Meistens wird es ja eher nur hinter den verschlossenen Türen ausgesprochen, ne? Wo dann diese Entscheidungen gefällt werden. So, und das ist ein System, weißt du, und das sind jetzt vielleicht die harten Punkte, ne, wo es wirklich darum geht, aber die Frauen sind ja auch ständig im System, wo diese kleinen lustigen Witze und Bemerkungen gemacht werden, ne?
Ja.
Ach, doch mal, ach ja, komm, du kannst dich hier noch dekorativ dazustellen, ne? Oder keine Ahnung. Also die komischen Kommentare, wo es bei uns ganz viel immer um Aussehen oder was auch immer geht, die Männern gegenüber überhaupt gar nicht gemacht werden und wo es nie um unsere Kompetenz oder um unseren Beitrag geht, ja.
Ja, da stimme ich dir voll zu. Und diese Männer, die sich da auch unwohl fühlen, die dürfen auch viel mehr den Mund aufmachen und sich zeigen oder als Role Models platziert werden, gell? Weil klar, die wollen das auch nicht alle. Und es kommt ja auch immer sehr darauf an, wie wurdest du erzogen in deinem Elternhaus? Männer, die zum Beispiel eine sehr starke Mutter hatten, die auch berufstätig war, die haben überhaupt nicht so viel Gender Bias wie Männern, wo die Mutter halt daheim so eher so das Hausfrauen-Klischee erfüllt hat oder dieses Teilzeit gearbeitet und dann ab mittags immer daheim und sich um die Kinder gekümmert, was ja auch unsere sehr konservative Gesellschaft hier auch so ein bisschen einfordert, also so alles außerhalb von Berlin irgendwie gefühlt. Da dürfen wir ja, ich bin ja in Baden-Württemberg, da sind wir ja noch super konservativ, ja. Da ist
Oh
ja Bayern fast fortschrittlich dagegen. Das ist einfach, da darf es auch noch einen Ruck geben.
ja, weißt du, das ist auch total spannend. Wir haben ja auch so mit den Schweigern gesprochen, ne? Ein Mann erzählt tatsächlich auch von einer Begebenheit, wo dann eine Frau niedergemacht worden ist und wo er dann nichts gesagt hat, ne? Und wo er sich hinterher echt geschämt hat auch dafür, dass er nichts gesagt hat. Und du sagst, naja, die, die jetzt von starken Frauen erzogen worden sind, die sind da vielleicht anders. Ich weiß es nicht, weißt du, ich glaube, es fehlen auch immer noch männliche Rollenvorbilder, die zeigen, du kannst cool und erfolgreich und all das sein und trotzdem kein A-Punkt, Punkt, Punkt und kannst dich trotzdem für Vielfalt und Gleichstellung und Augenhöhe einsetzen. Wenn sie das mehr hätten, dann wäre das noch besser, denn irgendwann im Laufe ihres Berufslebens wollen sie ja auch zu dem Männerclub gehören und wenn sie dazugehören wollen, auch das berichten die, ne? Da gehört es halt auch dazu, über diese Witze zu lachen oder im Zweifel eben nicht den Mund aufzumachen und zu sagen, ey Bernd, der Kommentar, der war jetzt echt so daneben, bitte entschuldige dich bei der Anna. Ja. Wenn
Ja.
die Anna das vielleicht in dem Moment auch selber nicht kann, weil ihr die Worte im Halse stecken bleiben.
Nee, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ich bin ja in der Verbandspolitik unterwegs und da muss ich sagen, begegnet mir das nicht ganz so viel. Also eher überraschend positiv. Ich bin bei den Unternehmern Baden-Württemberg und da sitzen so die Wirtschaftsbosse von Baden-Württemberg. Und Baden-Württemberg ist wirklich ein mächtiges Land. Das heißt, es sind auch wirklich die Wirtschaftsbosse, die in Deutschland auch was zu sagen haben. Und ich merke, dass ich da mit sehr viel Respekt reingegangen bin und so wirklich auch selber mich noch sehr klein gesehen habe. Aber dort so reingewachsen bin und das Gefühl habe, dass ich eben nicht dem begegne, dass immer diese Witze gemacht werden, dass ja, also gar nicht, sondern dass es wirklich ein sehr konstruktives, sehr wertschätzendes Umfeld ist, was ich als sehr positiv empfunden habe und was mich überrascht hat, was ja auch schon der Einstellung bedeutet, dass es einen überrascht, also dass es nicht der Normalfall ist, aber dass ich das sehr wertschätze und dass ich mir das wünschen würde, dass es das mehr gibt. Wie schaffen wir es denn zum Beispiel, die Unternehmen, die das nicht haben, die gut sind, die eine andere Kultur haben, eine Kultur der Wertschätzung, eine Diversity-Kultur, wie schaffen wir es denn, die zu markern irgendwie für uns? Und sei es, sage ich mal, in einem Geheimcode, ja. Aber das muss doch einen Unterschied am Arbeitsmarkt machen. Es muss doch, wir müssen doch, wenn wir schon wissen, dass es wirtschaftlich einen Unterschied macht, weil auch die Kunden ja oft divers sind, dass die Produkte für eine diverse, ja, Community sind, dass sehr, sehr oft gerade bei der Kaufkraft die Frauen ja die Entscheidungen treffen. Wie schaffen wir es denn, da unsere Macht auszuspielen, dass wir doch 50% sind und dort auch einen Unterschied machen dürfen?
Wir müssten konsequenter sein. Also zum Beispiel, es gibt ja Bewertungsplattformen wie Kununu oder Glassdoor. Da spielt dieser Punkt auch eine Rolle. Und wenn wir dort ehrlich schreiben würden, wenn wir es verlassen oder wenn wir noch drin sind, man kann das ja auch anonym tun, wie die Sache ist, dann würde das zumindest vielen schon mal helfen, die dort neu an Bord kommen, die Lage realistischer zu bewerten. Und zwar fernab jetzt vielleicht von dem, was in schönen Videos da gezeigt wird, die auf jeder Webseite zu finden sind. Das Zweite ist, ich glaube, die Unternehmen sollten, die dies gut machen, auch viel deutlicher darüber sprechen. Und drittens, ja, sorry, wir Frauen müssen dann auch selber die Konsequenzen ziehen. Gell? Ich weiß nicht, ob du mitgekriegt hast, letztes Jahr Tamaris, ist ja auch ein Familienunternehmen, Schuhe, 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 ja. Habe ich auch ein paar von im Schrank, hatten dann ein Bild gepostet, so und jetzt geht es in die nächste Generation und wir sind so stolz und alles Eigengewächse und so geht Familienunternehmen. Und dann sind da halt sieben Kerle drauf, ja, die irgendwie sich auch noch alle ähnlich sehen. Oder halt gemerkt hast, ey, da hat echt voll das Mimi-Prinzip zugeschlagen, ja. Und haben dafür zu Recht auch durchaus medialen Gegenwind kassiert, ja. Haben aber irgendwie sich da auch nicht wirklich einsichtig gezeigt. So, die eigentliche Folge müsste sein, dass man bei solchen Unternehmen einfach auch weniger oder nicht mehr einkauft, ne? Mit Zalando war das ja ähnlich. Die waren ja lange Zeit auch von den großen Unternehmen welche, die sich also mit breiter Brust 0% gegeben haben, bis dann doch auch Konsumentinnen auf die Barrikaden gegangen sind. Wir haben als Konsumenten schon auch eine Einkaufsmacht und wir Frauen haben, so wie du es gerade gesagt hast, ja auch Geld zu verteilen. Dank des Gender Pay Gaps vielleicht 16% weniger als Männer, aber trotzdem.
Ja, und wir erben aber auch ganz gut, also in den Familienunternehmen. Also da kommt schon auch weibliche Finanzkraft auch dazu, auch durch das Erben. Und ich glaube, es darf zum einen die Kaufkraft, aber ich denke auch an den Arbeitsmarkt. Weißt du, es Kununu, okay, wenn jemand geht, dann schießt er oft hinterher und du weißt nie, ist das jetzt echt oder nicht echt. Also klar kannst du so ein bisschen danach gehen, aber auch in unserem Familienunternehmen waren manchmal Kununu-Bewertungen, die waren total, ja, aus der Luft gegriffen, die haben nicht gestimmt, andere hätten vielleicht gestimmt, die wurden nicht geschrieben. Also das war, wenn du das so aus der Arbeitgeberperspektive betrachtest, ist es nicht so repräsentativ. Klar kannst du danach gehen, wo gibt es viele Frauen in Führung? Im Zweifel, da, wo Frauen in Führung sind, läuft der Hase anders. Das ist nicht immer so, aber das ist zumindest mal so ein bisschen ein
Wir
Indikator.
wollen mal festhalten, ne? Frauen sind jetzt nicht per se die besseren Menschen, ja, und wir hassen auch keine Männer, im Gegenteil. Dieses Buch ist ein großes Plädoyer auch für Männer, aber eben zu sagen, für Männer, die das mittragen, dass wir es nur gemeinsam schaffen. Na, deswegen, ja, das ist bestimmt wichtig, da hinzugucken. Ich glaube trotzdem, dass diese objektiven Bewertungen geholfen haben. Ich glaube, man müsste jetzt eher anfangen, die Möglichkeit zum Beispiel nach 2 Jahren wiederkehrenden Bewertungen zu eröffnen für diejenigen, die schon lange da sind und vielleicht auch sagen, hier hat sich was verbessert oder hier hat sich was verschlechtert. Und es gibt ja auch so Plattformen wie familienfreundlicherarbeitgeber.de, wo eben solche Unternehmen auch nochmal speziell gemarkert werden. Wobei familienfreundlich nicht immer gleich frauenfreundlich ist, gell?
Ja, und das heißt ja auch nicht, dass Frauen an der Spitze so sind, sondern da geht es ja dann quasi auch um die Gesamtbelegschaft, was auch schon nicht schlecht ist. Wir hatten auch so einen halben MeToo-Fall bei uns im Familienunternehmen. Also ich habe das so mitgekriegt von ein paar Frauen, dass sie sich in der Nähe von einer Führungskraft immer unwohl fühlen, ohne dass der jetzt schon so ganz krass übergriffig geworden ist. Aber wir hatten so eine Küche, wo man sich so, wenn man da hinten war und der war dann vorne, konnte man da kaum an dem vorbei und so. Und der hat dann immer so komische Sachen geschrieben. Und also es war so dubios und ich habe dem dann fristlos gekündigt. Ich habe ja bei uns Arbeitsrecht gemacht und war Prokuristin. Und ich habe gesagt, wir kündigen dem einfach fristlos. Klar klagt er und vielleicht verlieren wir auch, aber den nehmen wir trotzdem nicht wieder zurück. Und ja, und das war ein klares Statement. Und die Frauen an dem Standort, wo der war, die haben sich bei mir sehr bedankt, weil die haben gesagt, jetzt fühle ich mich wohl, jetzt ist es endlich vom Tisch und danke, dass wir jetzt nicht die ganz schlimmen Nachweise oder so abwarten mussten. Und dann haben wir das einfach so gemacht. Und ich glaube, dass wenn Frauen dann auch was zu entscheiden haben, dass man dann halt auch so Dinge durchziehen kann und einfach auch mal Statements, ja, dass man da einfach dann auch mal sagt, so, so ist es, wir haben ein Exempel statuiert und ihr braucht gar nicht kommen, ihr wisst, bei uns wird es so gehandhabt. Und so erwarte ich das eigentlich in vielen Unternehmen, dass sie da eben auch reinhören, dass sie schauen, was für Schmerzpunkte haben die Mitarbeitenden, was bindet auch Energien und sowas bindet Energie, dann kann man nicht so gut leisten, wenn man sich unwohl fühlt, wenn man Angst hat, ja, und das
Natürlich.
ist ja
Also, aber du brauchst
furchtbar.
nicht mal Angst haben, wenn du die ganze Zeit dich verstellen musst, weil du von links und rechts blöde Kommentare auch so kriegst. Auch dann ist die Hälfte deines Gehirns mit was anderem beschäftigt, als damit die Probleme zu lösen, für die du eingestellt worden bist. Ich finde ein Beispiel großartig. Wenn wir in Unternehmen gehen, und das tun wir inzwischen, weil wir natürlich helfen wollen, auch ganz konkret was zu verändern, ist das meist das allererste, dieser wirklich auch Reality-Check zu sagen, okay, jetzt lass uns doch mal hingucken, wo liegt denn der Hase im Pfeffer? Wo wissen eigentlich alle ganz genau Bescheid, wo der oder die Kollegin sitzt, die andere triezt, ja? Was sagt denn eigentlich der Ombudsmann und der Compliance-Bericht der letzten Jahre und. Und da mal schonungslos drauf zu gucken, auch in Form von anonymen Befragungen. Und sich dann dem aber auch zu stellen, ne? Das ist ja das, was du sagst, und zu sagen, hier ist die rote Linie. Und da würde ich mir schon wünschen, dass auch die mutigen Männer, um jetzt mal im Klischee zu bleiben, die doch sonst auch uns und die Welt retten wollen, an der Stelle genauso klare Kante zeigen, wie du das getan hast und sagen, nein, das ahnden wir jetzt, weil das ist nicht unsere Kultur. Dass sie aber auch genauso mutig sind zu sagen, wir machen jetzt mal ein Unconscious Bias Training, in dem wir uns mit unseren unbewussten Vorteilen beschäftigen. Und natürlich bin ich als CEO da auch mit drin und verordne das nicht nur allen anderen, ja? Oder oh wow, ich gehe auch in Elternzeit. Ne? Gerade in Familienunternehmen werden ja auch Menschen Chefs, die noch mitten in der Familienplanung sind, zeigen, das geht auch. Und. Also dieses Walk the talk, das ist so wichtig für eine gute Kultur.
Ja, voll krass wichtig, ja. Und ich glaube, dass man da so viel machen kann, wenn man denn will. Aber die Frage ist, warum wollen so viele nicht? So viele, die es auch zu entscheiden haben. Und wenn ihr ja über die Vorständin geschrieben habt, dann passiert es ja ganz oben auf oberster Ebene. Und wer deckt diese Menschen? Also wenn ich mir das vorstelle, wie so ein Konzern aufgebaut ist, ja, da gibt es ja die Gesellschafter, dann gibt es die Vorstände, ja, weiblich hoffentlich auch dabei, und dann gibt es die Mitarbeitenden. Und wer ist es, der das so viel Macht hat, dass eine Vorständin wirklich in so einem männertoxischen Umfeld ja nicht gedeihen kann und keinen interessiert? Das finde ich so interessant, also wichtig.
Und deswegen kommen wir immer wieder darauf zurück, es ist ein systemisches Problem. Ne? Der Slogan von dem Buch heißt ja Change the System, not the Women, weil es unterschiedliche, es ist nicht ein einziger, der diese Macht hat. Aber es geht los mit zum Beispiel die Aufsichtsgremien oder die Gesellschafter, die dann vielleicht Frauen reinholen, aber sie nicht mit den gleichen Mitteln ausstatten, dass sie wirksam werden, oder ihnen nicht Rückendeckung geben, wenn sie mit der Transformation beginnt, für die man sie geholt hat, ja? Wenn sie plötzlich anders führt, anders kommuniziert, wenn andere Standards angelegt werden, nicht nur von den Gesellschaftern, sondern auch von den Kollegen oder auch von den Mitarbeitenden, ja? Wenn also die Frau plötzlich für Sichtbarkeit, wenn sie also für das Unternehmen wirbt oder für die Transformationsagenda viel stärker angefeindet wird als die männlichen Kollegen, all diese Dinge. Es kommt auch darauf an, was wird denn eigentlich auf politischer Seite incentiviert und geahndet, nicht wahr? Was ist denn, wenn es Quoten gibt, aber der Hebel, der im Gesetz ist für die Nichteinhaltung der Quoten, exakt überhaupt gar nicht genutzt wird, ja? Dann denken sie auch alle, das ist ja wie mit einem Kind, wenn du sagst, du, aber nicht die Bonbons essen, ja? Und dann stopft es sich mit Bonbons voll und das hat keine Konsequenzen. Dann brauchen wir auch nicht uns wundern, ne? Also du siehst, es ist an ganz, ganz vielen Stellen, dass es so passiert, dass sie nicht wirksam werden. Ich nehme immer das Bild von so einem Rosenstock, weißt du? Wir nehmen diese tolle Rose, an deren Duft wir uns erfreuen wollen, die gedeihen sollen, und wir wanzen die auf so einen Steinhaufen, ja, und gießen sie auch nicht und sagen dann nach einem Jahr so, ja, ist aber echt eine blöde Rose, die blüht ja gar nicht, ne?
Ja, gleich gesagt.
Da habe ich ja gleich gesagt, dass die nichts wird, ne?
Sind nichts für unser Unternehmen, ja.
So, und da siehst du vielleicht so ein bisschen, es sind mehrere, die in so einem System mitwirken. Das ist aber auch das Tolle, weil jeder in dem System eben auch was ändern kann. Aufsichtsräte können anfangen, bestimmte Kriterien auch in die Vergütung des Vorstandes mit einzubeziehen. Zum Beispiel eben, wie stark setzen sie sich für diese Dinge ein. Vorstandsgremien können untereinander sich eine bessere Kultur geben und darauf auch gucken, mit gutem Beispiel vorangehen. Mitarbeitende und Kollegen, Kolleginnen können darauf achten, messe ich hier eigentlich mit zweierlei Maß, ja? Sage ich zu der Frau, oh, du bist aber zu laut, ja, Frauen sind ja immer zu. Wohingegen, wenn der Kollege das Gleiche macht, ja, oh, der ist aber sehr durchsetzungsstark, ne? Also jeder kann an jeder Stelle etwas tun, bis hin zum Individuum, ne? Also in den Lifehacks sind natürlich ganz viele Hacks für die Frauen. Was können die anders machen? Ich wehre mich aber entschieden dagegen zu sagen, so, liebe Randgruppe, liebe Betroffene, löst euer Problem doch gerne selber, ja, sondern wir haben ja eben schon drüber geredet, was kann eben auch jeder Mann tun, ab morgen ganz konkret, ja? Und nur wenn alle mitwirken, übrigens bis hin zum Gesetzgeber, bis hin zu den Verbänden, die ihren Einfluss bitte auch ausüben müssen. Erst dann schaffen wir es, ein System zu ändern. Davon werden alle was haben. Und das, ich weiß, war jetzt ein sehr langer Satz, aber trotzdem, wir haben gerechnet, ja, weil wir wollten unbedingt eine Zahl dran machen. 372 Milliarden kostet uns der Spaß jedes Jahr. Okay, 372 Milliarden. Ja, und das ist schon
Wahnsinn.
konservativ gerechnet, ja. Und diese Zahlen haben wir auf Herz und Nieren prüfen lassen. Jedes Jahr entgeht uns diese Summe an Wohlstand, weil wir Frauen nicht gleichberechtigt am Erwerbsleben teilhaben lassen. Ist doch total irre.
Okay, das ist Wahnsinn, ja. Also
Überleg,
ich.
was könntest du damit für Kindergärten, Rechenzentren, Straßen, Bahnhöfe, was auch immer bauen?
Ja, das ist. Sehr interessant, ja. Also ich arbeite ja an dem Thema weibliche Wirkkraft. Also deswegen, was mir wichtig ist, ist, dass die Frauen die Macht, die sie haben, auch ergreifen, gerade in den Familienunternehmen, weil da könnten sie viel mehr Macht ergreifen, als sie es oft tun. Sie tun es aus ganz unterschiedlichen Gründen nicht. Da habe ich mich intensiv damit beschäftigt. Das sind auch einige Themen, die du jetzt auch schon angesprochen hast. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass die Frauen ihre Gesellschafterrechte ausüben, dass sie die Möglichkeit der Nachfolge nehmen, wenn es für sie passt. Ich habe das ja damals nicht gemacht, aber dass sie das erkennen, dass es möglich ist, dass sie erkennen, wie es gelingen kann, weil das nicht so einfach ist, weil es andere Voraussetzungen sind und dass es Frauen an den großen Hebeln braucht, in der Verbandspolitik, in der Politik, in der Gesetzgebung. Ja, auch der Deutsche Juristinnenbund hat ja ganz, ganz viel maßgeblich an der Gesetzgebung mitgewirkt, ja, damit sich die Gesetze für die Frauen auch verbessern und andere Rahmenbedingungen herrschen. Und natürlich das Ehegattensplitting. Ja, es gibt ja so viele Baustellen, wo wir in Deutschland total hinterher sind aus einem tradierten Familienmodell. Modell des Gender Bias noch mehr befeuern und diese Familie, diese Zuverdienerfrau und den Hauptverdienermann halt weiter forcieren, was schade ist, weil wir haben über 50% Akademikerinnen, die ja auf dem Arbeitsmarkt so Tolles bewirken, die sicher bei euch in euren Zahlen mit eingerechnet sind, die eben daheim sind mit ihren Kindern.
Ja, ich meine, entschuldige bitte, ja, Fachkräftemangel wäre halb so dramatisch, wenn wir da anders dran ansetzen würden, ne?
Ja,
Völlig.
absolut. Nee, super. Ich würde mal sagen, ich blende mal eine kurze Werbung ein und dann ziehen wir beide mal noch ein Fazit aus diesem Gespräch. Oder ist das für dich in Ordnung so?
Jetzt kommt Werbung.
1:1 in Plauderei. Mentoring und Sparring für Frauen aus Familienunternehmen. Business, Familienunternehmen, Ehe, Kinder, nach außen läuft's und innen Überforderung und schlechtes Gewissen. Ich arbeite strategisch klar und menschlich präzise, geprägt durch juristisches Denken aus der Nachfolgewelt und Personalentwicklung. Unser Ziel: Entscheidungen treffen, Grenzen setzen, Wirkkraft entfalten. Ohne Selbstoptimierung, ohne Petitessfalle. Ich freue mich auf dich im kostenlosen Erstgespräch. Ja, schön, dass ihr hier bis zum Schluss mit dazu gehört habt. Und da gäbe es noch so viel zu erzählen. Und am besten, ihr kauft euch das Buch Machtgebiete und schaut da auch mal rein. Da werdet ihr viele Geschichten hören und sehen und erfahren, verschiedene Perspektiven auf das Frausein in der Vorstandsebene, auf das Frausein an den großen Hebeln und dem Frust und der Erschöpfung, die dort auch anheimgeht. Und das Gespräch heute hat mir zumindest wieder gezeigt, wie wichtig das ist, dass die Frauen an die großen Hebel gehen, dass wir uns das zutrauen, dass wir uns auf den Weg machen, nicht nur für uns als Individuum, sondern eben auch für andere Frauen. Und wie wichtig es auch ist, dass Männer sich für uns einsetzen, Männer, die schon etabliert sind und die schon dabei sind. Liebe Christina, ich gebe dir mal das Schlusswort. Erzähl du mal der Community, die zuhört, auf was können sie denn achten ab morgen oder was lohnt sich? Was können sie ja in sich hineinhorchen und verändern und vielleicht, bevor ich dir das Wort gebe, wer Lust hat, schaltet nächsten Mittwoch wieder ein, gibt dem Podcast vielleicht 5 Sterne, empfiehlt ihn weiter, damit wir noch viel mehr Hacks geben an die Frauen, dass sie noch stärker werden und mehr Wirkkraft entfalten. Liebe Christina, du hast das Wort.
Liebe Familienunternehmerinnen, wenn ihr euch dafür entscheidet, diese Verantwortung zu übernehmen, dann nutzt eure Machtgebiete, nutzt eure Macht, um die Dinge zu verändern, die vorher nicht verändert wurden. Sorgt dafür, dass andere Stimmen gehört werden. Sorgt dafür, dass mehr Frauen nachkommen. Erst wenn 30% des andersartigen Teilchens mit am Tisch sind, dann fühlt sich das für alle nicht mehr fremd an, sondern erst dann kann man das heben, was wirklich in einem Miteinander plötzlich passiert und was dann auch, ne, where the magic happens. Liebe Familienunternehmer, seid ehrlich zueinander, wenn ihr morgens in den Spiegel guckt. Prüft nochmal, was sind denn eigentlich tradierte Normen, die ich vielleicht schon immer so mitgenommen habe und will ich die wirklich so weiterführen? Will ich nicht vielleicht auch mal andere Perspektiven zulassen, auch in der Nachfolge, in der Unternehmenskultur? Und vor allem, du hast gesagt, ja, wir machen das für uns, natürlich, wir wollen fröhlich führen, wir machen das für die Gesellschaft, Stichwort 372 Milliarden. Wir machen das aber auch für unsere Söhne und für unsere Töchter, denn denen hinterlassen wir eh schon eine echt schwierige Welt. Und da sollten wir ihnen eine Arbeitswelt hinterlassen, in der nicht ihr Chromosom bestimmt, ob sie ihre Talente zum Einsatz bringen können, sondern in dem der Genius Spark, der in jedem von uns steckt, in jedem Unternehmen und gerade in den Familienunternehmen wirken kann.
Ja, voll schön. Vielen, vielen Dank, liebe Christina. Und euch allen Mut da draußen. Traut euch, ja, zeigt euch, wirkt mit, egal wo. Es braucht überall starke Frauen. Und bis zum nächsten Mittwoch. Tschüss. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr auch auf meinen anderen Kanälen vorbeiseht. Ihr findet meinen Blog auf meiner Webseite www.sinnplauderei.de. Ihr findet mich unter dem Stichwort Sinnplauderei auf YouTube, Facebook
und Instagram mit täglichen Reels und Shorts und Kurzfilmen und Beiträgen. Ich wünsche euch ganz viel Freude beim Reinstöbern.